Mir ist an sich natürlich das schon auch völlig bewusst, dass sowas wie Nationalstolz eigentlich Schwachsinn ist, weil du ja überhaupt nichts dafür geleistet hast, dass du aus dem Land kommst, aus dem du kommst.
Man sagt ja auch mit stolz geschwellter Brust oder wie das heißt, ne? Wenn man so die Brust rausmacht, dann ist man irgendwie stolz, dann kriegt man auch eine andere Körperhaltung. Und ich meine, das ist auch überall so. Also das ist ein zutiefst menschliche Emotion, stolz zu empfinden.
So, und wenn jemand hier lange lebt und sagt, nee, das ist voll der Rotz und ich hasse es und ich muss hier weg und die Leute sind scheiße, dann frage ich mich schon, okay, hast du es nicht richtig kennengelernt oder bist du an falschen Orten oder was ist denn los? Oder also ich rede es mit dem nicht so, aber ich denke mir dann schon so, irgendwie hittet das mehr, wie wenn irgendjemand von außen kommt und sagt, hier ist alles hässlich und scheiße. Ich denke so, okay, alles klar.
Ich hasse München, ist einfach scheiße hier.
Guten Tag.
Hello, welcome back.
Welcome back, ja, welcome back, Max. Genau. Du bist wieder gesund und munter.
Ich bin wieder topfit.
Sehr gut.
Ja.
Voll. Ja, ich bin auch wieder gesund. Ich bin 5 Minuten, bevor der Podcast angefangen hat, habe ich einfach einen Niesanfall bekommen und jetzt klinge ich wieder so, als wäre ich krank, aber ich war eigentlich nicht krank. Also nicht nochmal.
Ist das immer noch Allergie?
Ja. Das ist wieder irgendwas, keine Ahnung, ich habe einmal zu viel eingeatmet am Tag oder so und dann kriege ich wieder Allergie.
Aber wann hört denn das auf unterm Jahr? Also wann ist da die Zeit vorbei?
Das hört nicht auf. Das ist einfach immer.
Hast du mal deine Ernährung versucht umzustellen? Ist es vielleicht eine Kreuzallergie, die mit Essen in Verbindung steht?
Ja, vermutlich. Also wirklich.
Also vielleicht könntest du die Symptome ja lindern, wenn du die Essgewohnheiten umstellst. Wie wär's mal, du könntest ja mal nur eine reine Fleischdiät machen.
Ja, die Leute sagen, das funktioniert. Was die Leute wirklich sagen ist, dass man, wenn man fastet, dass man dann irgendwie anfängt, dass der Körper, dass die Zellen so anfangen, sich sauber zu machen. Quasi den letzten Scheiß noch aus sich rauspressen und dass du dadurch den Heuschnupfen ein bisschen in den Griff kriegst.
Ja, ja gut, ich glaube irgendwie nach 12 oder 14 Stunden beginnt es, dass dein Insulinspiegel sich senkt und der Körper einfach nicht mehr damit beschäftigt ist, das Zeug zu verarbeiten und dein Körper wieder auf Null zu stellen. Mhm. Und die 4-5 Stunden, die du dann nochmal dranhängst, die sollen gerüchteweise gut für den Körper sein. Das Ding ist, ich mache das ja schon immer, aber nicht als Trend oder als Ding, sondern weil ich einfach nie gefrühstückt habe. No. Und ich dann einfach recht spät zum Essen komme.
Ich habe auch letztens erst wieder ein Video gesehen, wo es ein bisschen darum ging, dass dieses ganze Frühstücken an sich irgendwann mal ja auch so ein bisschen inszeniert wurde, angeblich auch hier mit dieser ganzen Kellogg's-Geschichte, dass man diesem Frühstück ja mal so einen Wert gegeben hat, dass das so eine wichtige Mahlzeit am Tag ist und dass das eigentlich gar nicht so wirklich stimmt, so dass man eigentlich auch super gut drauf verzichten kann und da teilweise sogar besser dran ist, ohne jetzt morgens irgendwie sich schon den Magen vollzuschlagen.
Die typische Lebensmittelindustrie-Verschwörung, die uns wieder irgendwas erzählt hat. Genauso wie, dass man irgendwie 5 Monatsgehälter für Eheringe ausgeben muss oder so.
Genau. 5 Monatsgehälter für einen Ehering?
Oder 2 oder 3. Das waren schon viele. Also alles ist zu viel.
Aber wusstet ihr,
ein Monatsgehalt,
das wäre eigentlich auch mal ein geiles Thema, so religiöse oder kirchliche Verpflichtungen in der heutigen Zeit, weil wusstet ihr, dass wenn du verheiratet bist und dein Partner jemand, also dein Ehegatte oder deine Ehegattin jemanden umbringt und du ihr bei der Beseitigung der Leiche hilfst, straffrei davonkommst, weil vor dem Gesetz die Ehe ein so großes und wichtiges Gut ist, dass dann natürlich klar ist, dass du deinem Ehepartner dabei hilfst, eine Leiche zu entsorgen, dass man dir als jemand, der die einfach nur entsorgt, einfach, also das ist so ein bisschen wie wenn du ausbrichst Ja. Und dass keine weitere Straftat ist, sofern du bei dem Ausbruch nichts kaputt machst oder Leute zu Schaden kommen.
Ja.
So ähnlich ist es auch wohl in der Ehe. Da passiert dir nichts. Also du kannst, du darfst natürlich nicht mitmorden und so, aber du darfst sie offensichtlich. Die Frage ist, darf man die Leiche auch mit klein machen oder geht es nur ums, ich lade das jetzt ins Auto und vergrabe das irgendwo im Wald? Oder müsste man mit dem Anwalt abklären, ab wo ich dann quasi einsteigen würde, um meiner Frau zu helfen? Ja. Wo ich sagen würde, naja, ich kann dir nur sagen, wo die Säge ist. Machen musst du es leider alleine, aber in die Tüte würde ich, jetzt bin mir nicht sicher, aber besser zur Vorsicht packst du es auch nochmal alleine in die Tüte, aber dann helfe ich dir. Ins Auto trage ich es dir gerne und wir fahren auch gemeinsam raus in den Wald. Schwierig, ja.
Ja, und du hast ja auch das Recht, nichts zu sagen, wenn du deinen Ehegatten reinreiten würdest.
Macht aber das eigentlich strafrechtlich auch einen Unterschied, was mit der Leiche danach passiert? Oder geht es nur darum, was vor dem Tod passiert mit dem Menschen? Also geht das ins Gewicht, wenn du jetzt, sage ich mal, eine Leiche zerstückelst und sie dann irgendwo verscharst? Oder wenn du sie nur am Ganzen verscharst?
Gute Frage, relevant? Was da noch drauf kommt, weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn je angewiderter ein Richter von dir ist, desto schlechter ist es für dich, glaube ich.
Ja.
So, da kommt, glaube ich, so eine menschliche Komponente noch mit rein.
Wenn du wenn du nach Mord dann noch mal ein bisschen was wegen Leichenflatterei oder sowas drauf kriegst, das ist dann wirklich nicht mehr so wichtig.
Ja.
Oder die Totenruhe oder irgendwas, weiß ich. Nee, Totenruhe ist ja dann wieder was anderes.
Naja, aber genau, aber wenn du ja denjenigen nicht getötet hast, sondern ihn nur danach zerlegst.
Deswegen sage ich ja, ich helfe da nicht beim Zerlegen, sondern nur beim Verscharren. Aber andere Frage, Charakterfrage. Würdet ihr eurem besten Kumpel helfen, die Leiche zu entsorgen?
Ey, ich würde es machen.
Auf jeden Fall.
Ich denke ich auch, ja.
Straight, Alter, da muss ich gar nicht drüber nachdenken, Alter, Brizi. Das ist, wenn da ein Anruf kommt und sagt, ey, ich habe hier gerade, keine Ahnung, ey, mir war langweilig.
Völlig egal.
Ich habe hier Stress gehabt und ich war saufen und ich habe da jemanden kaputt gehauen, der liegt jetzt tot im Badezimmer, wir müssen den entsorgen. Sag ich, okay, ich komme, ich bring Chips und Bier. Bereitest schon mal alles vor. Nee, also das Chips und Bier natürlich nicht.
Ich habe genug Breaking Bad gesehen, um zu wissen, wie das jetzt hier funktioniert.
Es muss auf jeden Fall in eine Plastikwanne.
Ja, genau.
Nee, aber jetzt mal ohne den Chips und Bierwitz, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich helfen. Weil im schlimmsten Fall, wenn ich erwische, was gibt's für die Beihilfe zum Wegschaffen von der Leiche?
Das ist es.
Was kriegt er maximal? Kriegt er ein halbes Jahr?
Wahrscheinlich.
Was kriegt er? Also ich muss dann den Mord klären. Ich müsste dich verpetzen eigentlich, ne?
Weiß ich nicht. Musst du? Vielleicht,
Ja, klar, weil nur der Ehegatte, ja. Nur beim Ehegatten darfst du die.
Tja, Jan, dann habe ich jetzt hier an dieser Stelle, möchte ich dich förmlich fragen.
Das ist aber blöd, weil bei gleichgeschlechtlicher zählt auch eine eingetragene Partnerschaft. Dürft man in Deutschland jetzt die Homo-Ehe eigentlich, gibt es die jetzt hier? Weil es war voll lange rückständig. Gell?
Ja, die Merkel hat das durchgewunken, soweit ich weiß.
Also das heißt, im allerschlimmsten Fall hättest du halt erstmal noch eine Leiche, die da ein paar Wochen bei dir geparkt werden, bis die Ehe durch ist, oder wie? Und damit zu sagen, ah ja, endlich.
Ja.
Okay, ein bisschen morbides Thema.
Weil wir ja gerade noch über Allergien und Ernährungsumstellung gesprochen haben, da ist mir was eingefallen, das ich euch unbedingt mitteilen wollte. Und zwar, ist euch mal aufgefallen, dass so typisch italienische Gerichte in den Nationalflaggenfarben von Italien sind? Also, ich kam drauf, ich habe Bruschetta gemacht, weil ich mich gesünder ernähren will, obwohl ich übrigens allergisch gegen Tomaten bin. Aber sei mal dahingestellt. Ich mache also so Bruschetta und ich schneide es so und ich schneide so die Tomaten und Zwiebeln und Knoblauch und ich denke mir, eigentlich, was kommt da noch rein? Das ist ja nur so ein Tomatensalat, ne? Reicht da eigentlich schon. Aber irgendwie sieht es noch nicht geil aus. Und dann gucke ich so in den Kühlschrank. Kennt ihr diesen typischen Blick? Man macht so den Kühlschrank auf und lässt einfach so wirken auf sich, was im Kühlschrank ist. Und ich sehe so, in einem Augenwinkel sehe ich so Frühlingszwiebeln. Ne? Ich sage, Frühlingszwiebeln, die kann ich noch dazu machen. Geil, dann mache ich das so rein. Und dann, als ich es drin hatte, dachte ich so, ja, jetzt sieht's besser aus. Und dann mache ich das halt so, habe ich das so angerichtet. Und dann machst du ja auf Weißbrot, machst du die Tomaten drauf. Und dann habe ich oben extra noch so ein paar extra Frühlingszwiebeln drauf gemacht. Und das sah wundervoll aus.
Genau, deswegen brauchst du auch bei Tomate, Mozzarella immer noch so ein paar Basilikumblätter dazu, damit die Flagge komplett ist.
Richtig. Wie es dann so ist, habe ich, nachdem ich das Bruschetta gegessen hatte, ich bin einfach nicht von diesem Gedanken weggekommen. Irgendwann sitzt du halt am Rechner und irgendwann machst du halt den Browser auf und guckst, was es damit auf sich hat. Und irgendwie komme ich dann auf den Wikipedia-Eintrag von der Namensgeberin der Pizza Margherita, nämlich Königin Margherite von Italien. Und jetzt stellt sich raus, die Pizza ist auch eine relativ junge Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert eigentlich, Mitte, Ende. Und die Königin Margherite hat irgendwie einen Aufenthalt in Neapel und wollte diese neue Errungenschaft, die Pizza, irgendwie probieren. Es gibt da verschiedene Legenden irgendwie, wer jetzt da alles das gemacht hat, wer da alles Pizza machen durfte. Aber man hat auf jeden Fall in ihrer Residenz dann extra so einen Ofen aufgebaut und dann hat sie halt da Pizza probieren dürfen und fand alles richtig geil. Was natürlich überliefert ist jetzt, ist, dass die Pizza in den Nationalfarben von Italien ihr halt super gut geschmeckt hat. Und sie hat da auch wohl irgendwelche Dankesbriefe geschickt und so. Ich meine, man muss solche Legenden ja immer ein bisschen vorsichtig sehen. Wenn die auch nur ansatzweise so sind wie die ganzen Geschichten, die mir mein Vater erzählt hat, sind es auch von ungefähr 10% wahr. Aber es ist ja trotzdem immer noch die Legende, die sich da erzählt wird, ne? Und natürlich haben die Pizzabäcker auch jedem erzählt, dass das jetzt die Lieblingspizza ist von der Königin. Und haben die dann Pizza Margherita genannt. Vorher hieß die einfach übersetzt Pizza, Tomaten, Mozzarella, Basilikum. So. Ist auf jeden Fall, ist das jetzt so eine Geschichte, auf die ganz Italien stolz ist. Aber damit das eine gute Geschichte ist, auf die die Italiener stolz sein können, wird immer so ein Detail weggelassen. Ich habe dann natürlich weiter mich durchgeklickt und habe mir mal Königin Margherite von Italien genauer angeguckt, die auch eine Halbitalienerin ist, genau wie ich. Und ihre Mutter war eine sächsische Prinzessin. Und die hat ihrer Tochter das Beste mitgegeben, was Sachsen zu bieten hatte und heute noch bietet. Nämlich Nationalismus. Also, viele Grüße an die 70% Sachsen, die nicht AfD gewählt haben. Jedenfalls, Margherite war glühende Nationalistin, konservativ, antiparlamentarisch eingestellt und hat Mussolini unterstützt. Und jetzt war ich aber gerade an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen den Stolz schon so gemerkt habe. Weißt du, den Stolz auf die Essenskultur von Italien und ist ja irgendwie auch ein Teil von mir und ich fange auch immer an, italienische Lieder zu singen, wenn ich Spaghetti mit Tomatensauce koche und mein Miracoli anrühre.
Es ist wirklich so. Ich habe noch nie gehört, dass du ein italienisches Lied singst.
Doch, doch, doch. La Donna Immobile. Singe ich sehr gern. Wie in der Werbung. Und das wollte ich euch einfach erzählen. Ich wollte euch mitnehmen ins Rabbit Hole, in das ich gefallen bin. Und dann dachte ich mir auch, ist schon irgendwie schade, ne? Wenn man solche Sachen schon hat, dass du drauf stolz sein kannst, aber je mehr du drüber weißt, desto schwieriger fällt es einem wahrscheinlich, auf sowas stolz zu sein.
Was hat denn Italien für ein Verhältnis zu Mussolini?
Schwierig. Ja. Es ist ja im Prinzip sowas wie der kleine Hitler.
Ja, genau.
Also es wurde ja nie ganz so aufgearbeitet wie in Deutschland. Also es ist schon klar, das waren die Faschisten, das war alles nicht gut, da war auch viel Enteignung und so weiter. Aber die Kirche hing da auch zum Teil mit drin. Es gab diesen Padre Pio, der wird zum Beispiel verehrt in Sizilien ganz viel. Meine eigene Familie hat in der Wohnung so ein Bild von ihm an der Wand hängen. Da sagt man auch, der hat irgendwie damit ein bisschen was zu tun gehabt. Das Problem ist, dass wie bei Berlusconi, dass manche Leute halt sagen, ja, er war halt einer von uns. Er hat uns so stark gemacht. Also es gibt quasi, das sind die AfD-Wähler von Italien im Prinzip. Nur, dass du es da manchmal auch noch sagen kannst. Und hier geht das natürlich nicht, ne? Also, das würde ich jetzt so als Verhältnis, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht so viel zu tun mit Italien. Außer wenn ich Essen koche.
Und wenn es dir irgendwo einen Eintritt oder so erleichtert.
Ja, genau.
Wenn der Tisch steht, zufällig Italiener ist oder so. Dann
ja, und dann dachte ich mir, wart ihr schon mal stolz auf irgendwas?
Ja, ich denke, Stolz ist wahrscheinlich was jeder verspürt. Was ich nicht verstehe, also Stolz hat ja jeder. Jeder ist mal stolz auf was. Also wenn jemand sagt, er ist nie auf irgendwas stolz, dann würde ich mal sagen, ist es ja doch irgendwie ein bisschen traurig. Weil, also es würde ja bedeuten, dass du deinem Leben nichts tust und dir nichts widerfährt, was dich irgendwie glücklich macht. Weil Stolz ist ja erstmal ein positives Gefühl. Die Frage, die sich mir aber immer stellt, und wenn wir jetzt schon bei Mussolini sind, ich meine, ich weiß, wie die Antwort ist. Also zumindest bei Brizi, weiß, die Bayern sind da eigen, aber warst du je stolz auf deine Herkunft? Also ist man, kann man, wie ist man denn? Also ich habe nie Nationalstolz verstanden, weil ich meine, Brizi und ich, wir sind in der Gegend groß geworden. Wir sind, wäre ich ein bisschen mehr im Westen geboren, 200 Kilometer, wäre ich Franzose geworden. Wäre ich 200 Kilometer mehr im Süden geboren, dann wäre ich Schweizer geworden. Na, wäre ich irgendwie 400 Kilometer Richtung Osten, dann wäre ich Österreicher geworden. Also so, es ist so ein purer Zufall, wo man halt gerade so auf die Welt kommt.
Ja.
Und weil das so ein purer Zufall ist und ich nichts dafür getan habe, bin ich zwar sehr dankbar, dass ich, ich meine, ich hätte auch kein Problem mit Frankreich, Schweiz oder Österreich gehabt. Das, ich würde mal behaupten, Mitteleuropa ist insgesamt ein sehr brauchbarer Ort, wo man, oder ein dankbarer Ort, wo man zur Welt kommen, auf die Welt kommen kann. Auch wenn man natürlich interkulturell da trotzdem immer, das eine ist natürlich das Scheißhaus und die sind kacke und so, aber jetzt mal im Großen und Ganzen sind wir uns alle einig, gibt es kein wirkliches mitteleuropäisches Land, in dem es schlecht ist, aufzuwachsen. Ne?
Ja.
Und,
ja.
Und eben weil es ja so ein Zufallsmoment ist, für den wir nichts können, war es mir immer fremd, darauf stolz zu sein. Weil ich habe nichts dafür gemacht. Also ich kann doch nicht mal zu meinen Eltern sagen, ich bin stolz auf euch, dass ihr das gemacht habt. Dass ich so rausgekommen bin, mich rausgekommen bin, ist ein reiner Zufall da. Also das ist ja, aber es ist ein reiner Zufall.
Ja, wie ist das für einen echten, waschechten Bayer, Max? Das musst du jetzt schon mal kurz, ja. Da musst du jetzt antworten.
Wenn du jetzt sagst, du bist nicht nationalstolz, ich werde es dir nicht glauben. Also, weil ich weiß, es ist einfach indoktriniert in jeden Bayern.
Ja, pass auf, genau. Mir ist an sich natürlich das schon auch völlig bewusst, dass sowas wie Nationalstolz eigentlich Schwachsinn ist, weil du ja überhaupt nichts dafür geleistet hast, dass du aus dem Land kommst, aus dem du kommst. Das ist ja wirklich auch überhaupt keine Eigenleistung, auch was, sage ich mal, das Land als Ganzes irgendwie macht oder repräsentiert. Da hast du selber ja als ganz kleine Zahnrädchen eigentlich im Endeffekt nichts dazu beigetragen. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie Bundeskanzler. Aber gerade wir Bayern haben natürlich auch so unseren gesunden Lokalpatriotismus.
Gesund ist ja nicht, aber ja, ihr habt Lokalpatriotismus.
Genau. Und also ich meine, ich mache ja auch selber oft gerne Scherze darüber und finde es auch lustig. Aber minimal ist es natürlich dann trotzdem irgendwie verankert. Ne? Also ich würde jetzt nicht rausgehen in die Welt und sagen, boah, ich bin so stolz, dass ich Bayer bin und ich bin so stolz auf Bayern, weil alleine solange Söder an der Macht ist, kann man das, glaube ich, nicht wirklich sagen und auch meinen. Aber ich sage mal so, ich freue mich, dass ich hier aufgewachsen bin, ne? Und ich trage das auch gern nach außen. So, ich schäme mich jetzt, sage ich mal, nicht dafür. Aber finde es natürlich schon auch lustig. Also gerade die Leute, die das so ernst nehmen. Ne? Und da hat man ja dann doch in Bayern einige, denen das schon sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde das auch eher witzig, weil mir im Endeffekt natürlich schon klar ist, dass das eben einfach eigentlich Schwachsinn ist. So. Aber so für den Gag mime ich natürlich schon gerne mal den Lokalpatrioten. Ne? Das ist, als Bayer geht es auch wahnsinnig gut, das so überheblich zu machen. Da muss man auch sagen.
Fühlst du dich beleidigt, wenn dich jemand aufgrund deiner bayerischen Herkunft diskreditiert oder mobbt? Also fühlst du dich angegriffen, wenn jemand sagt, Bayern ist das beschissenste Bundesland oder so? Naja, also das ist jetzt natürlich plump, das ist jetzt nichts Kreatives oder so. Ja. Aber ist es was, wo du dich angegriffen fühlst?
Nee, angegriffen nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, ich würde in erster Linie mit drauf einsteigen und sagen, ja, auf jeden Fall, hier gibt es einiges, was nicht läuft. Und wenn die Diskussion dann natürlich ernster werden würde, dann würde ich natürlich zumindest wissen wollen, was jetzt da dahinter steckt, so, ne? Aber ich würde jetzt niemals so weit gehen, dass ich mich angegriffen fühlen würde oder beleidigt fühlen würde, wenn da jemand drüber jetzt herzieht. Das ist im Endeffekt für mich das Gleiche, wie wenn ich jetzt beleidigt wäre, weil jemand über den FC Bayern oder irgendeinen anderen Sportverein herzieht, weil ich mir am Ende des Tages denke, es ist ein Sportverein, für den ich nichts getan habe, genauso dieses Land, für das ich nichts getan habe. Also warum soll ich mich da angegriffen fühlen? Ne?
Aber ist es jetzt ein Zeichen davon, dass du eh denkst, dass Bayern das geilste Bundesland ist und das dich einfach nicht angreifen kann?
Natürlich ist es das geilste Bundesland. Es ist der fucking genau. Freistaat, Brizi.
Naja, es gibt noch zwei andere Freistaaten in Deutschland. Das ist nicht der Freistaat.
Ja, doch, natürlich ist es der Freistaat, weil nur Bayern das so oft betont. Von den anderen Freistaaten, da hörst du ja nichts.
Ja, weil...
Die schämen sich dafür wahrscheinlich, Freistaat zu sein.
Wenn ich mal 5 Minuten damit beschäftigen würde, was Freistaat bedeutet, dann wüsste man, dass es einfach wirklich nur wichtig Tore ist. Aber...
Ja, klar.
Aber du hast ein gutes Stichwort genannt, weil wir müssen weg von Bayern, weil sonst wird's hitzig irgendwann. Wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Puffer ausgereizt, indem wir irgendwie noch ein halbwegs freundschaftliches Gespräch über bayerischen Lokalpatriotismus führen können.
Ja.
Ich meine, ich habe es ja auch immer gesagt, ich hatte am Anfang so meine Startschwierigkeiten mit München, mir war es am Anfang zu brav, inzwischen liebe ich München und alles, aber ja, ich habe da immer so dieses zwiegespaltene Verhältnis zu Bayern. Ich bin zum Beispiel, ich finde, für mich ist kein Widerspruch zu sagen, Münchner sind keine Bayern. Es sind natürlich auf dem Papier Bayern und sie fühlen sich wie Bayern, aber wenn man sich mal überlegt, wenn man da mal runtergeht Richtung Berchtesgaden, Bad Reichenhall und wie die Leute da reden, da denke ich mir, da ist irgendwie die Bayern, die verkaufen sich dem als weltoffen und so, aber sind sie alle nicht. Also wirklich, ich habe wirklich so viel. Und das Verrückte ist, ne, das ist da nicht nur Ausländerfeindlichkeit, sondern auch wirklich, das ist alles, was da nicht bayerisch ist, ist Schmutz. Und da denke ich mir immer so, Leute, ihr tut so, als wäre das hier das gelobte Land. Aber wurscht, da will ich jetzt wirklich weg. Du hast aber ein gutes Ding gesagt, weil zum Beispiel FC Bayern. Ich finde es auch immer komisch, wenn Leute sagen, ja, wir haben gewonnen, wir haben verloren, ja, wir haben schlecht gespielt. Und wenn die Leute so sagen, dann denke ich mir, was heißt wir? Also, wenn ich jetzt Fußball einschalte und FC Bayern gucke, sehe ich dich da auf dem Feld rumlaufen oder was ist wir? Weißt du, ne? Also auch hier wieder diese Identifikation, dass es so weit geht. Man ist stolz auf seinen Verein und wir haben heute gewonnen. Oder bei uns läuft es gerade nicht. Wir haben einen scheiß Trainer. Wir haben schlechte Spieler oder sonst was. Ne? Also dieses stolze Gefühl oder dieses, man definiert sich da wieder mal mit einer Fremdleistung. Man hat nichts gemacht. Man saß biersaufend, im besten Fall im Stadion, meistens aber biersaufend irgendwie in der Kneipe oder bei sich zu Hause und hat das Team unterstützt, indem man den Fernseher angebrüllt hat. So, und natürlich gewinnt FC Bayern 2-0, weil der Horst Hubert in München einmal laut den Fernseher angebrüllt hat. Klar.
Ja.
Und per Gedankenübertragung hat Franck Ribéry dann das Tor gemacht. So, ne?
Da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Das wird mir auch immer noch vorgehalten. Das ist immer noch was gerne, wenn wir neue Leute kennenlernen, gleich mal am Anfang gedroppt wird, dass ich beim Champions-League-Finale damals gegen Bayern gegen Chelsea für Chelsea war. Beim Finale daheim, beim legendären Finale daheim, wo Bayern tatsächlich die Champions League hätte zu Hause in der Allianz Arena gewinnen können, war ich Wichser doch tatsächlich für Chelsea. So, und warum? Weil damals alle so überheblich waren und gesagt haben, ey, das reißen die Bayern locker. Das gewinnen sie, gar kein Stress. So, wir haben den Sieg schon in der Tasche. Und das ging mir so auf den Piss, dass hier alle schon sich so dran aufgeilen, noch bevor das Spiel überhaupt gespielt wurde. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich lach so, wenn Chelsea gewinnt. Das wird so witzig, wenn die gewinnen. Und dann ist tatsächlich so passiert. Und dann war ja die ganze Stadt im Stillschweigen. Du hättest es ja nicht offen aussprechen dürfen, sonst wärst du totgeprügelt worden an dem Abend. Ja, und da waren die Leute tief verletzt. Da sind Träume zerplatzt, ne? Und wie gesagt, also das wird mir heute noch vorgehalten, dass ich da damals für den Feind war und gegen die eigene Mannschaft, weil da ganz viele in ihrem Stolz gekränkt waren.
Geil.
Mhm. Ja, das wäre für mich dann tatsächlich auch ein Moment, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich mal wieder an den Marienplatz am Abend und guck mal, was los ist. Ja. Nee, also nee, das, ich will niemand. Das Ding ist, es geht ja auch da nicht drum, jetzt Leuten dann irgendwie absichtlich Schlechtes zu gönnen oder so. Von mir aus können die Bayern ihre ganzen Siege haben, mir ist auch die Bundesliga völlig egal. Auch dieses, ich meine, ich kriege ja ab und zu immer mal wieder Sachen mit irgendwie, ja, Bayern kauft die Liga tot und was weiß ich, das ist mir alles im Endeffekt wurscht. Aber spannend ist einfach, um auch mal jetzt wieder weg von Fußball zu kommen, ist halt trotzdem dieses grundsätzliche Gefühl von Stolz sein auf Dinge, die man selber gar nicht erreicht hat. Also auch dieses Anhimmeln von Fußballspielern und dieses sich da irgendwie reinversetzen und aber nicht zu verstehen, dass man in der Zeit, in der man saufen war und die ersten Mädels kennengelernt hat oder Jungs und so, die alle auf dem Fußballinternat waren und einfach nichts von ihrer Jugend hatten, ne? Mhm. Wo ich mir irgendwie denke, so, okay, wenn ihr das alles hätte, also diese ganze Arbeit, da ist 0,0 Arbeit entstanden. Wisst ihr, was ich meine? Also ein Spieler spendet sein ganzes Leben für eine Sache und arbeitet voll hart. Und dann kommt da jemand anderes, der einfach so praktisch nichts tut im Leben. Also nichts tut für den Fußball oder so, aber irgendwie von wir spricht.
Also was du ja gerade sagst, ist, dass man so einen illegitimen Stolz haben kann oder einen legitimen Stolz. Und ich muss sagen, ich verstehe schon auch Stolz, für den man im Prinzip nichts getan hat. Also wenn ich in die Heimat fahre, bin jetzt nicht so oft in der Heimat und ich zeige das jetzt irgendwie meiner Freundin, keine Ahnung, wo ich herkomme und so, ne? Dann sage ich, ja, und guck mal, und da hinten und hier sind die Hühlen und da ist der Blautopf und so weiter. Dann verspüre ich schon irgendwie so eine emotionale Verbindung zu diesem Ort. Und dann kann ich auch schlecht, also wenn mir dann irgendwie entgegengehalten würde, ja, sieht ja aus wie in, keine Ahnung, Allendorf oder so hier, da sage ich so, nee, es sieht eben nicht so aus, sondern das ist hier ganz anders, ne? Hier ist übrigens alles Kalkstein, das ist die Beschaffenheit, das hier. Und dann, weißt du, also ich kann das schon verstehen, dass man dann nach außen hin das so verteidigt, obwohl das eigentlich nichts weiter war als mein Brutkasten. Aber kann das nicht sein, dass man seinen Brutkasten halt irgendwann so lieb gewinnt? Ja. Und das, also ich bin jetzt der Anwalt des Teufels hier ein bisschen, ne? Aber an irgendeiner Stelle, finde ich, ist es schon auch ein Stück weit verständlich, dass man einen emotionalen Bezug zu seiner Umgebung hat, oder?
Aber kannst du es wirklich miteinander vergleichen?
Miteinander was?
Also jetzt auf einen Fußballverein oder auf eine Nation und wirklich da, wo du herkommst, weil das für mich sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja,
weil
für mich auch.
Ich kann mich zum Beispiel auch nicht mit Deutschland identifizieren, weil ich habe mit Norddeutschland nichts am Hut. Also ich habe gar keinen Zugang zu der Kultur so richtig, weil ich einfach 800 Kilometer in der anderen Richtung wohne und so. Und also es ist gar nicht keine wertende Aussage. Aber genauso haben viele Norddeutsche mit der süddeutschen Kultur nichts am Hut. So, das bedeutet, also wie kann ich mich da als Gesamtes identifizieren mit etwas, was nicht zu mir passt, während da, wo du groß wirst, das ist natürlich ein Stück von dir, das ist natürlich in dir und indoktriniert. Ich meine, das ist wie wenn Leute hier im Süden in den Norden fahren und die Berge vermissen und die Leute, die vom Norden runterkommen, sagen, es ist hier viel zu klaustrophobisch, was sollen die ganzen Berge hier? So, also,
absolut.
Es ist natürlich so, und ich glaube, da ist das Wort Stolz vielleicht, ich meine, jetzt ist natürlich schwierig, dann das Wort Stolz zu definieren. Was bedeutet Stolz und wie fasst man es auf? Weil es ist schwierig, weil ich, für mich ist es eine andere Art von Stolz. Weil da geht es irgendwie auch drum, weil eben ich hier groß geworden bin und hier ganz viele Werte ja doch, und da kann auch du, jeder von uns, da kann man sagen, was man will. Man nimmt ja doch ganz viel von seiner Heimat, steckt in uns. Ne? Keine Ahnung, jetzt den Schwaben sagt man, das spare nach und so. Und also ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ist, aber zumindest mal, wenn es wirklich exklusiv ist, dann ist es wirklich so ein Schwaben-Klischee, was vielleicht stimmt. Aber so, na, und solche Sachen sitzen ja in uns. Der böhmische Traum, der hockt einfach in mir. Und natürlich, wenn ich es einfach meine ganze Kindheit, jeden Sommer, jede Minute irgendwo gehört habe, ne, läuft der böhmische Traum. Und das Ding ist, ich habe es natürlich gehasst. Und das Ding ist, ich liebe das jetzt nicht. Aber das Ding ist natürlich, weil es irgendwie dann doch ein Teil der kulturellen Identität geworden ist, in einem schlechten Moment werde ich angepisst, wenn jemand zu lange über den böhmischen Traum wahrscheinlich ablässt. Weil ich mir denke, das ist ja keine Ahnung, Alter. Das ist, weil ich damit aber einfach auch ein Lebensgefühl verbinde, weil ich diese Feste damit gemacht habe und weil da ich Erinnerungen abgespeichert habe mit dem Lied. Weißt du, die erste Freundin, mit der man irgendwie, wenn man noch so jung ist, heimlich Händchen hält, weil es einem noch peinlich ist oder so, ne? Wenn man 12 ist oder so. Und der böhmische Traum läuft im Hintergrund, weil es auf dem Stadtfest ist oder so, ne? Da, aber weißt du, was ich meine? Das sind Erinnerungen damit verschmolzen. Klar. Und wenn ich jetzt mit einer Person auf die Schwäbische Alb fahre, dann weiß ich natürlich, das ist ein Kuhkaff, die ganze Schwäbische Alb. Das ist so gesehen, ist es jetzt, da passiert ja nichts. Ja. Aber natürlich wünscht man sich, dass den Menschen das irgendwie auch gefällt, weil es ja irgendwie auch so ist, wenn dir das nicht gefällt, wie kann ich dir dann gefallen? Weil das ist ja ein Teil von mir. Ich bin ja auch so ein bisschen. Und deswegen unterscheide ich das. Und das kann ich nicht, wenn ich mit 8 entscheiden habe, weil mein Onkel mich einmal mit dem Stadion nimmt, ich bin Bayern Fan jetzt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Aber das ist doch, aber, also, das, ich finde, das hast du richtig schön gesagt gerade, ne? Das, also, es war wunderschön. Aber.
Aber nein.
Die Funktion. Aber nö. Aber ich finde die, also, so strukturell ist ja die Funktionsweise ähnlich. Wenn du jetzt mit 6 beim FC Bayern mit deinem Onkel halt warst und der nimmt dich da jede Woche hin mit, dann identifizierst du, also du hast ja gerade gesagt, du identifizierst dich aufgrund der ganzen Erlebnisse dann und so da und Erinnerungen mit deiner Umgebung, wo du herkommst. Und so jemand identifiziert sich dann halt mit dieser sozialen Umgebung, die halt dieser Verein irgendwie war, ne? Dann wird es wahrscheinlich schwierig, das den Leuten auszutreiben. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist es vielleicht dann auch, tendiert man vielleicht das dann auch wirklich schon zu übersteigern, dieses schöne Gefühl, wenn man das jemandem anderen zeigt, ne? Weil zu sich selber ist man da ja nicht so. Man geht ja nicht raus und sagt, ach, ist das schon wieder geil hier. Weißt du, so. Weil man läuft einfach die scheiß Straße entlang oder man fährt halt von über Margolsheim die Abkürzung und kotzt jedes Mal eigentlich ab, dass man diese scheiß Serpentin da runterfahren muss.
Ja, darfst du gar nicht mehr.
Darfst du gar nicht mehr, guck.
Na, schon lange nicht mehr.
Ja, siehst du.
Das Verkehrsupdate hier.
Fuck. By the way, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich habe meine Argumente natürlich in dem Moment nicht zu Ende gedacht. Du hast natürlich recht, wenn ich mit 8 irgendwie ins Stadion gehe und ich habe das mit meinem Onkel oder was weiß ich oder mit meinem Vater. Und natürlich verbinde ich dann mit dem Verein auch ähnliche Gedanken. Das ist natürlich ein guter Einwand, den ich so nicht kommen habe sehen.
Was aber nichts.
Aber ist ja gut, weil dann versteht, natürlich wächst jetzt ganz spontan Verständnis für Ultra-Fußballfans. Und dann muss ich vielleicht einfach auch zurückrudern und einfach sagen, okay, ich verstehe es halt nicht, weil ich das nicht habe. Aber man kann es den anderen vielleicht nicht einfach so absprechen. Aber ich sag ja auch nicht, wenn ich zu meiner Heimat gehe, ich habe, guck mal, diese schöne Kirche, die habe ich, wir, das ist unsere Kirche. Ja doch, man sagt, das ist unsere Kirche. Ne? Ja, dann ist es doch das Gleiche.
Aber es ist dennoch nicht so emotional so krass aufgeladen wie jetzt zum Beispiel bei einem Verein, habe ich das Gefühl. Ne? Also das ist ja, ich kenne da ja auch Leute, bei denen steht und fällt die Tagesstimmung ja mit dem Endergebnis des Spieltages. So.
Ja.
Und das ist schon extrem dann auch wieder. Ne? Also gerade vor allem, wenn du dich so schnell angegriffen fühlst. Also ich meine, ich liebe München zum Beispiel auch, total. Aber ich bin offen genug dafür, dass Leute kommen können und sagen können, ich kann mit der Stadt nichts anfangen. Oder ich fühle mich hier nicht wohl. Oder ich finde Berlin besser. So. Dann habe ich mit den Leuten nichts mehr zu tun. Aber so, ne, es endet jetzt nicht in der körperlichen Auseinandersetzung, sondern ich sage, hey, ich kann es verstehen. Ich weiß auch, ich kenne auch durchaus die Defizite von München, weil ich es oft genug von Leuten gehört habe. Ne, gerade so, wenn man neu hier ist mit Startschwierigkeiten etc. Oder dass einem einfach die Mentalität nicht gefällt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es gibt ja wirklich genügend Leute, die vertragen ja auch dann gar keine Kritik mehr. Und das ist dann schon ein bisschen extrem. Also, und ich bin ja auch, ich wohne mein ganzes Leben lang in München. Und ich fand es schon immer toll und trotzdem lasse ich es zu, dass Leute das auch kritisieren dürfen. Und genauso, wenn ich hatte das natürlich auch nie, dass ich jetzt mit einem Verein aufgewachsen bin, aber selbst da denke ich mir, wenn ich das seit Kindheitsschuhen auf irgendwie feiern würde, wäre das trotzdem in meinen Augen in Ordnung, das auch kritisieren zu dürfen. Und da tun sich ja viele schon schwer.
Ja. Mhm. Machst du Unterschiede zwischen, also wie geht's dir emotional, oder wie machst du Unterschiede, wenn jetzt jemand kotzt jetzt über München ab, der hier lebt, und ein Außenstehender? Ist es für dich ein Unterschied?
Ein bisschen, ja. Weil
also
der,
was tut da mehr weh, der hier lebt?
Oder? Nee, tatsächlich der nicht hier lebt, weil der, nehme ich mal an, keine fundierte Meinung hat. Also der hier lebt, der weiß ja auch, wovon er spricht. Der hat bestimmte Erfahrungen gemacht und da hätte ich das Gefühl, dass die Kritik irgendwie Hand und Fuß hat. Aber wenn jetzt einfach, blöd gesagt, wieder irgendein Berliner einfach kommt und sagt, ich hasse München, ist einfach scheiße hier, dann wäre meine erste Reaktion, wieso, du hast doch gar keine Ahnung. So, du kommst ja aus Berlin. So, was willst du mir erzählen über München? So.
Mhm. Ja. Bei mir wäre es genau andersrum. Weil ich denke mir halt, die Außenstehenden, die kommen und rummeckern, denke ich mir so, ja, okay. Okay. Also, das ist dann halt, ne, Geflame, bisschen rumgepöbel. So, ich finde, jemand, der hier lebt und irgendwie schon lange lebt und sagt, ich hasse es hier, finde es zum Kotzen. Finde ich übrigens tatsächlich, auch wenn ich mich jetzt nicht als Deutschen identifiziere, ich meine, ein Stück weit identifiziert man sich natürlich schon mit dem Land, in dem man lebt, aber ein Stück weit, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe hier 4 Jahre, 5 Jahre in Deutschland gelebt und fand es zum Kotzen und das ist irgendwie, ich habe mal einen Satz gelesen, Deutschland wäre gar nicht so schlecht, wenn es nicht voller Deutscher wäre. Und witzigerweise ist der Satz irgendwie hängen geblieben, weil ich mir dachte, boah, ist schon krass, sowas über ein ganzes Volk zu sagen, ne? Weil ich sowas nie über irgendein Volk sagen würde. Also zumindest nicht im Podcast. nee, Quatsch, aber es ist so, wenn jetzt ein Münchner, also ein Hergezogener, so wie ich, sagen würde, ja, nee, alles voll zum Kotzen und Scheiße und ich hasse es hier und mir gefällt es nicht, dann würde es mich, glaube ich, weil ein Stück weit identifiziere ich mich hier, oder ich lebe jetzt halt auch hier und mir gefällt die Stadt und ich bin jetzt ja auch seit 10 Jahren jetzt bald hier. Es ist ja ein Stück Heimat geworden. Ne? Und ich merke auch immer, wenn ich lange weg bin, ich freue mich immer richtig, wieder zu Hause zu sein. Und ich merke auch, dass ich einfach gerne in der Großstadt lebe und auch wenn München eher ein Dorf ist, aber es ist am Ende des Tages ja doch eine Großstadt, ist man einfach gern hier und man freut sich auch, wenn Leute sagen, es ist voll schön da, wo du lebst, weil es ist ja irgendwie eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und wenn jemand sagt, ich finde es hier schön, da, wo du lebst, dann gefällt mir das. So, und wenn jemand hier lange lebt und sagt, nee, das ist voll der Rotz und ich hasse es und ich muss hier weg und die Leute sind scheiße, dann frage ich mich schon, okay, hast du es nicht richtig kennengelernt oder bist du an falschen Orten oder was ist denn los? Oder, also, ich rede es mit dem nicht so, aber ich denke mir dann schon so, irgendwie hittet das mehr, wie wenn irgendjemand von außen kommt und sagt, hier ist alles hässlich und scheiße. Ich denke so, okay, alles klar. Okay, dann muss ja nicht, also, muss ja nicht jedem gefallen.
Ja, mir geht es da eben tatsächlich eher so, dass ich halt diese Meinung eher akzeptieren kann, weil ich mir denke, okay, derjenige halt hat wirklich seine Gründe auch aufgrund der Erfahrungen, die er gemacht hat. Aber ich meine, man kennt ja gerade dieses Derby zwischen Berlin und München so, dass man da dann gerne mal über die andere Stadt herzieht, obwohl man keine Ahnung hat. Ich meine, ich habe das ja, muss ich ja zugeben, auch oft genug gemacht über Berlin und war dann letztes Jahr 2 Monate dort und natürlich gab es Sachen, die ich schon ganz cool fand. Ne? Alles in allem würde ich jetzt trotzdem kein Berlin-Fan werden und fühle mich einfach in München viel zu wohl. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich da auch Zugeständnisse machen musste. Ne? Also ich habe das Gefühl, die Meinung wird halt dann viel fairer auch.
Also wir halten fest, irgendwie kann man sich doch nicht so ganz von diesem Stolz entledigen, anders als ich es vor einer halben Stunde noch angenommen habe.
Ich glaube aber auch, das liegt dran, dass der Begriff so schwammig ist.
Vielleicht ist es es, ne?
Man kann den aufladen mit was man will, irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, du kannst es ja auf so eine individuelle Schiene machen, ne? Ich bin stolz auf mich oder auf jemanden oder sonst irgendwas. Dann hat es ja so eine Art, so eine Anerkennung eigentlich, ne? Eine Anerkennung von was auch immer. Leistung, Schönheit, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht mal auf Leistung eingrenzen wollen. Und da frage ich mich dann irgendwie so ein bisschen, also wenn man so mit, man sagt ja auch mit stolz geschwellter Brust oder wie das heißt, ne? Wenn man so die Brust rausmacht, dann ist man irgendwie stolz, dann kriegt man auch eine andere Körperhaltung. Und ich meine, das ist auch überall so. Also das ist ein zutiefst menschlicher, eine menschliche Emotion, Stolz zu empfinden. Und wahrscheinlich ist es halt seltsam, weil man diesen Stolz, den man so selber für sich empfindet, weil man den irgendwie auch übertragen kann auf irgendwie Konzepte oder so. Aber eigentlich müsste man ja da immer schon die Reißleine ziehen und sagen, du kannst vielleicht doch nicht jetzt stolz auf deine Umgebung oder deine Herkunft oder sowas sein. Du kannst nur stolz drauf sein, was du dafür gemacht hast. Weil man ist ja nicht, also wenn man Teil seiner Umgebung ist, heißt es ja, man hat ja selber auch so einen Einfluss auf seine Umgebung. Ne? Das heißt ja nicht, dass man einfach nur da ist, passiv. Nicht unbedingt.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Gegenteil? Also wenn wir jetzt schon sagen, man kann eigentlich auf bestimmte Sachen nicht stolz sein, weil man selber nichts dafür geleistet hat, kann man genauso auf Sachen, für die man nichts geleistet hat, auch eben nicht stolz sein, beziehungsweise sich dafür schämen? Weil das ist ja auch so ein bisschen was, sag ich mal, gerade so die deutsche Geschichte immer so ein bisschen verfolgt, dass wir ja da deutliche Schattenseiten haben. Und es ja dann doch immer wieder mal so ein Thema ist, dass man sich, sag ich mal, jetzt da irgendwie noch so ein bisschen für seine Vergangenheit schämt, für die wir ja jetzt als Persona tatsächlich zum Beispiel gar nichts können.
Naja, aber ich schäme mich dafür ja auch nicht.
Ja, aber es gibt ja Leute, die das tun.
Also wobei das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Ich schäme mich schon, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland unterwegs bin und das plötzlich so Thema wird und man wird so drauf angesprochen und so, ne? Dann ist es in meinem, also es gab schon Momente, wo ich meinen Mund gehalten habe, um mich nicht als Deutscher zu outen.
Nein, ich bin von der Schweiz. Sali.
ja. Ein großer Unterschied. Das ist ja tatsächlich. Aber ja, es gibt schon so Momente, wo man manchmal dann vielleicht denkt, na okay, muss jetzt nicht jedem aufs Auge drücken. Nicht, weil das jetzt akut bedrohlich für mich wäre, sondern weil man sich irgendwie denkt, okay, also mit dieser Diskussion möchte ich jetzt hier nicht als quasi der Experte noch mit in die Runde gezogen werden, der dann den ganzen Aufmerksamkeit, der sich da jetzt irgendwie stellvertretend für alles irgendwie sich da jetzt irgendwie ja, ein Wortgefecht ja, aussetzen muss.
Ja. Für mich ist das ja immer geil, weil ich werde ja in Deutschland nie als Experte für Deutschland wahrgenommen. Und im Ausland erstmal auch nicht, bis ich sage, ich komme aus Deutschland. Und dann bin ich der Experte für Deutschland. And ja. I love it. Ja, dann kann man mal richtig erzählen.
Aber ich meine, Brizi hat es vorhin eigentlich angesprochen. Und ich finde, es ist eigentlich auch ein guter Gedanke, weil es ist, ich glaube, da mache ich so für mich diesen komischen, verwaschenen Unterschied zwischen Stolz und Stolz. Also ich empfinde so ein richtig aktives Gefühl von Stolz, was einem so richtig auch den Tag versüßen kann, eben wenn ich was selber gemacht habe oder wenn ich aktiv an irgendwas teilgenommen habe oder wenn aufgrund von meiner Teilnahme oder wie auch immer irgendwas Gutes entstanden ist. Und es ist das, was ich meine mit Stolz. Eben ja, das ist das, was ich meine mit, ich kann da keinen Stolz empfinden. Ich verstehe das Gefühl nicht, stolz zu sein auf etwas, worauf ich keinen Einfluss habe, während ich sehr stolz sein kann auf Dinge, die ich gemacht habe. Ist zwar auch da sehr schwer, weil das natürlich, man ist sehr selbstkritisch und ja. Aber wenn es dann irgendwann mal doch passiert und meistens vielleicht gar nicht in der kreativen Phase, sondern weil man jemandem geholfen hat und diese Person vielleicht es schafft zu irgendwas oder jemand irgendwie sagt, hey, ich brauche Hilfe ich muss lernen, ich habe hier Klausur oder sonst was, kannst mir da irgendwie helfen und irgendwie mit mir Sachen zu lernen oder so. Und dann kann ich zum Beispiel auch Stolz empfinden für eine Leistung, die ich eigentlich gar nicht erbracht habe, weil ich aber vielleicht mit der Person an dieser Leistung gearbeitet habe. Und weil ich irgendwie denke, okay, so ähnlich wie man vielleicht stolz auf sein Kind sein kann, weil gehen muss es natürlich alleine. Und lernen zu essen und so und zu sprechen, das muss das Kind machen. Aber man ist ja trotzdem irgendwie stolz, wenn man da irgendwie mit dabei ist und ein Teil davon ist. Es ist wirklich sauschwierig, dieser Begriff, ne? Ja. Es ist alles so verwaschen. Es ist eigentlich so eine rein individuelle Art und Weise und auch wirklich nicht in Stein gemeißelt, wie man merkt, ne? Ja.
Aber auch da ist es zum Beispiel, wäre es wieder so ein, nicht dieser tatsächliche Stolz oder dieser ja, etwas fragwürdige Stolz, wenn du zum Beispiel als Elternteil mit deinem Kind eigentlich nichts zu tun hast, ne? Das dann aber über viele Wege auf einmal super erfolgreich wird zum Beispiel gibt es ja auch oft genug, dass sich dann Eltern auf einmal wieder aus dem Nichts melden und sagen, oh, ich bin so stolz auf mein Kind, so toll, was es geleistet hat. Wo man im Endeffekt auch sagen kann, du hast eigentlich nicht viel dazu beigetragen. So, klar, es ist dein Kind, aber du hast ihm nicht viel auf dem Weg mitgegeben, dass es jetzt dahin gekommen ist, wo es ist. Also kannst du dich an diesem Stolz und diesem Erfolg jetzt eigentlich gar nicht rühmen.
Ja.
Das geht
ja
dann, finde ich, schon wieder so ein bisschen in die Richtung Nationalstolz. So, du hast da nicht viel zu beigetragen.
Ja, da geht's viel auch. Also wir kommen ja vom Film und ich habe so viele Kinderfilme gemacht. Ich habe Dutzende Eltern dieser Art schon kennengelernt. Und
richtig,
da geht's eher auch um Projektion von der eigenen, vom eigenen Versagen im Leben.
Ja.
Das Kind, das, weil wir haben hier auch im Podcast, glaube ich, schon Dutzende Male besprochen, dann hast du Eltern, die ihre Interessen da in der Produktion durchboxen mit, mein Internet geht nicht und dann bist du irgendwie, dann musst du Fahrer müssen dann irgendwie los und denen dann irgendwie einen Internetanschluss besorgen, weil die Mutter abends kein Netflix gucken kann. So, und also da werden die Kinder auch instrumentalisiert, um die eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und also Kinderfilmproduktion ist es nicht immer. Es gibt wirklich Tip-Top-Eltern, die auch wirklich verantwortungsbewusst sind. Aber es gibt dann hin und wieder dann doch auch die Eltern, für die dann ganz klar ist, okay, wir haben 2 Monate Drehzeit. Das ist, bedeutet, 2 Monate lang ist mein Kind der Star und mir habt ihr gefälligst auch in den Arsch zu kriechen. Und je nachdem, was du für eine Produktion bist, hast du dann leider eine Produktionskoordinatorin oder einen Produktionskoordinator, der dann auch dem wirklich stattgibt und allen im Team auf den Sack geht und der Mutter allem hinterher rennt, wo ich dann immer denke, wenn ich Produktionskoordinator wäre, ich würde, ja, wobei, keine Ahnung, müsste man Julia fragen, die hat es ja lange gemacht, die wird jetzt lachen, die wird mir jetzt einen Einlauf geben, wenn ich jetzt weiter gesprochen hätte und sagen, halt dein Maul, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber so, dann manchmal denken sie, da willst du doch am liebsten zu der Mutter sagen, gib Ruhe.
Ja.
So.
Ja.
Aber jetzt, weil wir schon so fortgeschritten sind, lass uns doch nochmal ganz kurz nochmal so auf die eigenen stolzen Momente zurückblicken. Ich will jetzt nicht so irgendwie sagen, ja, da war ich besonders stolz und da war ich besonders stolz. Aber was sind so die Momente, was ist denn so für euch so das, wo ihr sagt, da bin ich besonders stolz drauf? Oder bei Prizi kann ich mir vorstellen, vielleicht im Musikbereich. Max arbeitet gerne, weiß ich nicht, aber viel. so, oder Eitelkeiten, ja? So wo zum Beispiel, also bei Prizi hat er einen sehr schönen Bartwuchs, da kann ich mir vorstellen, bist du sehr stolz drauf, ne? Gibt es aber bestimmt auch Eitelkeiten, wie mit diesem Bart umgegangen werden muss. Und da fühlt man sich dann so, gibt es da irgendwie irgendwelche Dinge? So viel gleich, alles klar.
Ja, ja. Nein, also ich wusste es bloß nicht, ob Prizi erst anfängt. Also ich glaube, worauf ich so ein bisschen stolz war in den letzten Jahren, könnte ich mal sagen, waren eher, glaube ich, so die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also so bestimmte Entscheidungen auch, sage ich mal, manchmal beruflich, manchmal nicht beruflich. Wenn ich dann gemerkt habe, okay, das war jetzt irgendwie eine gute Wahl, da war ich dann schon so ein bisschen stolz drauf. Und ja, auch so ein paar bestimmte Einzelereignisse, wo man so ein bisschen vielleicht auch über seinen Schatten gesprungen ist, ne? Also ich zum Beispiel hier die Fallschirmspringer-Sache. Mhm. So, das war tatsächlich was, wo ich im Nachhinein dastand und dachte, geil, Alter, richtig. Echt, krass, ja? Dass ich das zumindest angefangen habe. Ja.
Ja, das guckt es und das macht es für mich zu einem Mahnmal der Schande.
Nee, aber
also absolut nicht stolz drauf. Leider.
Ich bin nicht stolz drauf, dass wir das nicht fertig gemacht haben, aber dass wir es überhaupt angefangen haben, das kann ich schon wertschätzen. Also, dass ich überhaupt die Eier hatte, mich da eben mit anzumelden, da rauszufahren, aus dem Flieger zu springen. Wenn ich das so als Einzelnes betrachte, dann bin ich da schon stolz drauf.
Okay.
Aber natürlich nicht, dass wir es nicht beendet haben. Das tut ein bisschen weh.
Nee, irgendwie, ja. Da bin ich anders.
Aber ich kann das für mich trennen.
Rizzi? Ja, also ich muss sagen, mich hat es auch vorher ein bisschen gehittet, als du gesagt hast, wenn Leute gar nicht stolz auf was sind, dann ist das ja voll das traurige Leben so. Weil, also ich glaube, ich kann die Momente, in denen ich stolz auf mich war, also erstens kann ich die nicht gut nachvollziehen. Und ich glaube, so richtig stolz, das hat sich bei mir immer mit einer Erleichterung gepaart oder mit einer Überraschung, dass es doch so gut geworden ist. Also ich finde, bei bei so kreativen Prozessen oder bei überhaupt, wenn man was erschaffen hat, ne? Darauf finde ich, ist es, da kann man schon stolz drauf sein. Das ist ein einfaches Stolzsein. Ich habe mal für meine Ex-Freundin einen Schmuckbaum gebaut aus Alustangen. Das war ein Riesending. Und das war geil. Und das war einfach, da war ich schon stolz drauf, dass ich das gebaut gekriegt habe. So richtig mit Schweißen und sowas. Ne? Einfach Sachen gemacht, die konnte ich eigentlich gar nicht. Und habe dann immer wieder Neues gelernt, um das halt hinzukriegen. Witzigerweise hatte ich letztens erst eine alte Komposition von mir nochmal gehört. Da habe ich was für Orchester komponiert und dann mit so einem Mock-up-Orchester produziert. Und das klingt extrem geil. Und da war ich dann auch irgendwie stolz drauf, dass ich hatte das vergessen irgendwie, dass es überhaupt existiert. Nur es paart sich dann halt wirklich immer mit so einer Überraschung. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht so eine Hochachtung geben dann. Ich finde, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, zum Stolzsein auf sich selber, dass man so eine Achtung vor sich hat für diese Sache oder was weiß ich. Und ich habe ultra Schwierigkeiten damit. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen komisch.
Ja. Aber woran liegt das? Liegt es daran, dass du... Hat es was mit Selbstwert zu tun?
Wahrscheinlich.
Oder hat es was mit Aufmerksamkeit zu tun? Also ist es so, dass man seine Erfolge vielleicht manchmal zu sehr schmälert? Weil man vielleicht Angst hat, dass man zu angeberisch wirkt? Also zum Beispiel, man will es kaum glauben, aber ich bin ja eigentlich sonst eher ein Tiefstapler, was die eigene Leistung angeht. Ja, aber wir hatten es ja letztens, in der letzten Folge hatten wir es ja davon, dass, oder vorletzten Folge, dass wenn wir Dinge lernen, und da sind wir uns ja ähnlich, dass es sehr schnell für uns normal wird und man dann plötzlich auch nicht mehr so versteht, warum die Leute das so gut finden, weil es ja Pillepalle. Ne?
Ja.
Und man ganz schnell die Erfolge vergisst, die man da hat. Deswegen bin ich meist so ein Tiefstapler, weil ich dann meistens immer sehe, naja, ich weiß ja, was hätte noch werden können. So, ihr seht ja nur das, was daraus geworden ist. Aber, und für euch ist es gut, aber ich weiß ja, was ich im Kopf hatte, bevor ich es angefangen habe. Und ich weiß ja, was noch gegangen wäre, wäre ich besser gewesen. So. Ja. Und deswegen fällt mir sowas dann. Und bei mir ist es dann immer so zwischen zwei Stühlen. Einerseits Enttäuschung oder so, irgendwie so, naja, okay, ich habe es jetzt abgegeben oder ich habe jetzt irgendwas gemacht und. Voll geil finde ich es jetzt nicht. Andererseits ist man dann aber doch auch wieder stolz, wenn dann die Leute sagen, voll geil, vor allem wenn es fremde Leute sagen. Ne?
Das stimmt.
Also wir sind uns einig, Leute aus Freunde und Bekannte, die uns sagen, ey, ist voll geil, notiert, zur Kenntnis genommen, aber lass bitte mal die da hinten sprechen. Lass bitte, das ist es so, da könnt ihr 20 Onkels und Tanten und so sagen, mega geil, hat alles nicht so viel Wert wie drei komplett fremde Menschen, die zu dir kommen und sagen, voll geil.
Ja.
Das ist wie
absolut.
Ein Kompliment von einer Frau ist niemals so viel wert wie ein Kompliment von einem Mann. Ein Typ, der zu dir sagt, wow, du bist ein echt gut aussehender Dude, da zähle ich heute noch davon. Ich kann dir sagen, Ort und Uhrzeit, als wenn die paar Mal, wo das ein Typ zu mir gesagt hat, ne, das bleibt einfach hängen. So. Und wenn eine Frau sagt, ja, du bist so ein gut aussehender Typ oder so, zur Kenntnis genommen. Vielen Dank, voll nett und so, aber jedes Mal, wenn ein Mann zu dir sagt, du bist doch ein gut aussehender Typ und du hast das Gefühl, der und oder verkauft es zumindest so, als dass es wirklich meint, denkst du so, geil, Alter. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es andersrum auch so ist, dass, weil, also auch bei Frauen, ich kann mir vorstellen, dass eine Frau, und es jetzt vielleicht nicht die beste Freundin ist, weil da die Frauen sagen ja eher oft so, oh, du bist so süß, meine Schöne, meine Hübsch und so. Das machen Jungs jetzt maximal ironisch. Aber wenn da jetzt irgendwie eine Frau kommt zu einer anderen oder so und sagt so, wow, du bist echt eine attraktive Frau, wollte ich nur mal so gesagt haben, dass das bei der Frau wahrscheinlich auch länger im Gedächtnis bleibt als der 50. Dude, der am Wochenende kommt und sagt so, hey, du bist mega hübsch und so.
Das stimmt, also, aber da muss es richtig rüberkommen bei den Frauen, weil da wird es eben ja doch recht schnell gesagt. Also da hast du das schnell mal, dass eine sagt, oh, ich mag deinen Pulli voll gern und so, oh, sieht voll gut aus, steht dir voll. Das ist sehr schnell bei denen auch irgendwie so eine Floskel. Ne? Von daher, aber wenn man so sagt wie du gerade, also wenn das wirklich ein ernst gemeintes Kompliment ist, dann glaube ich, ja, hat das auf jeden Fall auch bei denen krassen Effekte.
Seid ihr Leute, macht ihr Komplimente?
Wenig.
Ich mach Komplimente, ja.
Also gehst du wirklich so zu Leuten hin und sagst, also ich sag das zum Beispiel, ich habe kein Problem zu einem, zum Beispiel zu einem, ich habe komischerweise weniger ein Problem, zu einem Typen hinzugehen und zu sagen, Alter, du bist ein richtig gut aussehender Dude. ich mach's dann vielleicht halt eben, ich setz dann, obwohl ich das Wort Dude in meinem Alltag gar nicht so oft verwende, da verwende ich's dann. Aber,
das ist so eine Absicherung.
Das ist dann nur mal so eine Absicherung.
so High Five jetzt und dann schauen. Ne?
Ich bagger dich jetzt nicht an, Dude.
Genau.
Du bist Kumpelbasis hier.
Aber also genau. Bei Frauen noch nie irgendwie so. War also vielleicht wirklich irgendwie, aber nicht so in diesem, also es ist halt, ich hätte immer so Schiss, dass es jetzt wie so eine plumpe Anmache ankommt. Mhm. Und dann würde ich, früher habe ich dann immer gesagt, das heißt jetzt keine doofe Anmache, aber so und so. Und dann und irgendwann dachte ich mir so, jetzt klingt es komplett wie eine dumme Anmache. Ja. Und dann habe ich mir das irgendwie komplett abgewöhnt, irgendwie. Seltenst, dass ich mal irgendwie bei einer Frau sage, ja, ist doch eigentlich eine hübsche Frau oder so.
Ja. Nee, da gibt's Regeln. Glaube ich, weil du kannst das schon machen.
That's a time and place.
Ja, richtig, richtig. That's a time and place und vor allem there's a Cooldown-Phase danach. Du kannst da hingehen, du musst wirklich das, du musst das mit möglichst viel Selbstbewusstsein machen, weil, also ich kenne das auch.
Du mit so einer Beiläufigkeit. Ja,
so, noch, genau, so eine
du
so richtig.
Richtig. Ja,
genau, du musst dann wieder weg.
Du darfst nicht bei der Frau bleiben, sie erwartungsvoll anschauen. Du musst dann wieder gehen.
Genau, du musst es einfach droppen und sagen, und du darfst nicht sagen, ich wollte das nur mal loswerden oder sonst irgendwas, sondern du sagst es einfach und gehst weiter. Gehst einfach deinen Weg.
Alles genau, bis dann gut. Genau, und wenn du es wirklich an so einem Tegen-Moment machst, nimmst das Zeug, was du dir bestellt hast, gehst und drehst dich nie wieder um.
Ja.
Dann ist es nicht creepy und billig.
Richtig. Und das ist die ganze Geschichte. Welche griechische Tragödie ist das nochmal? Ödipus? Nee. Darum geht's da auf jeden Fall. Der geht dann, der sagt, du darfst dich nicht umdrehen, dann lasse ich dich wieder aus dem Totenreich raus. Und was macht der? Er dreht sich um.
Odysseus.
Ist das Odysseus?
Okay, Alter, das ist natürlich, da bin ich jetzt
Das ist die große Frage an der Community. Das
weiß ich eigentlich.
Keine Ahnung, ich kenne mich mit griechischer Mythologie nicht aus.
Orpheus ist das.
Ja, wollte ich ja gerade sagen.
Yeah. So. Irgendwas mit O und Odysseus,
Orpheus.
Nichtsdestotrotz wirklich wohl manchmal arrogant, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, wie gut das zusammenpasst, zu Stolz und wenig Selbstwert. Aber anscheinend wirklich manchmal so.
Soll ich dir mal jetzt mal True Story?
Ja, erzähl mal.
Also, es ist jetzt auch, das soll jetzt kein Geflex oder so sein. Ich habe 2017 einen Film gemacht, habe ich einen uns allen sehr gut bekannten Menschen kennengelernt. Also, jetzt, das ist jetzt kein Ding für einen Kumpel von uns einfach, der in der zumindest Münchner Filmwelt auch bekannt ist. Das war in dem Projekt, haben wir uns kennengelernt und hatten einfach eine gute Zeit und also einfach ein Kumpel von uns. Es war einfach ein Kumpel, mit dem wir ab und zu trinken gehen und den wir halt ab und zu mal in Projekten begegnen. Auf jeden Fall, ich hatte quasi zwei Assistentinnen. Also ich hatte keine Assistentin, aber in meinem Department gab es dann zwei Mädels, die mir mehr oder weniger unterstellt waren. Aber wir alle wissen, beim Film ist die Hierarchie recht flach, aber so rein auf dem Papier. Und gut verstanden und alles und einfach einen guten Sommer gehabt, aber ich bin halt nicht der flirty Typ, ne? Vor allem, ich hatte auch zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin und ne, also einfach null Interesse und auch gar nicht so das ausgestrahlt. Und ich habe dann von besagter Person, von unserem gemeinsamen Kumpel, irgendwann mal gesteckt bekommen, dass die ihn angesprochen haben. Nicht, ich bin so arrogant, die dachten, ich sei schwul. Weil ich offensichtlich auf keine einzige der Anspielungen oder Zweideutigkeiten oder sonst irgendwelche Situationen, die man beim Film ja gerne mal nutzt, also wir alle wissen, wir alle wissen, Film ist ein großes Bumsfest. Das muss man einfach sagen. Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie proletenhaft geredet. Das ist einfach so, es wird selten so viel rumgevögelt wie in Reiseproduktionen beim Film. Es ist ein einziges Rumgebumse.
Letzte Woche erst wieder mitbekommen.
Ja, es ist einfach, es wird nur rumgevögelt. Und ich bin auf nichts eingegangen und ich habe ehrlich gesagt auch gar nichts mitgekriegt. Ich dachte eigentlich so, ich habe mit denen ganz normal geredet. Also wirklich ganz normal. Da war auch nichts. Ja. Ein halbes Jahr später, ja, die haben mich gefragt, ob du schwul bist. Und ehrlich gesagt, dachte ich es auch. Ich so, wieso dachtest du es auch? Weil du einfach auf nichts eingegangen bist. Nichts, null. Ich hab nur gesagt, ist denn vielleicht auch mal in den Kopf gekommen, dass ich sie vielleicht auch einfach nicht attraktiv fand. Also das kam denn gar nicht in den Kopf. Also anstatt zu sagen, okay, vielleicht steht er einfach nicht auf uns, ist er schwul.
Ja.
So kann man sich vielleicht irgendwie noch, vielleicht ist das dann so ein Ego-Ding, bevor ich mir jetzt eingestehe, dass mich jemand nicht anziehen finde, mache ich ihn einfach schwul.
Ja, natürlich.
Genau.
Kannst du es nochmal schön reden.
Also es klingt so, als würde ich mich jetzt so sehr verwehren von dem Gedanken, schwul zu sein. Vielleicht, aber darum geht's nicht. Es war einfach nur so weird.
Ich meine, er dachte es ja auch.
Er dachte es auch, ja.
Ja.
Na, vor allem, ihr kennt ihn ja, ne? Er natürlich dann, weil er das dann kurze Zeit auch angenommen hat, hat er dann natürlich versucht, weil er hat ja dann so ein fettes Ego, dass er natürlich wissen wollte, ob er bei mir eine Chance hätte, ne? Und ich habe dann zu ihm gesagt, so deswegen war es so komisch, weil ich dachte kurzzeitig, du bist ein bisschen schwach. Es kann er auf seinem Gewissen nicht sitzen lassen, ne? Dass wenn ich schwul werde, muss er ja natürlich die Gewissheit haben, dass ich da voll Bock hätte. Ne?
Wahnsinn, oder? Wie groß kann ein Ego sein?
Voll, naja, wir wissen es. Grenzenlos.
Ja, aber guck mal, und da macht er natürlich wieder das, da kommt natürlich dieses, was du vorhin gesagt hast, dass das Ego nie so sehr gestreichelt werden kann wie von einem anderen Mann. Und das will man dann. Das will man dann.
Oh je. Ja, ohne Witz, ey, wirklich das erste halbe Jahr, jedes Wochenende wollte er Party machen. Und dann irgendwann hat er dann erfahren, dass ich eine Freundin habe und dann war es so. Dann war unser Verhältnis einfach normal und ich habe irgendwann dann auch mal den Verdacht verloren, dass er vielleicht schwul sein könnte.
Seid ihr deswegen auch so oft ins Pimpernel dann immer?
Nee, Pimpernel hat damit gar nichts zu tun. Tatsächlich, Pimpernel ist einfach Bequemlichkeit, weil wenn wir in der Fraunhofer zum Trinken gehen und Pimpernel ist einfach wenig Eintritt, super stressfreie Türsteher, du kommst immer rein eigentlich. Wir hatten da noch nie Probleme und ich mag das Pimpernel an sich einfach. Ich mochte es, muss ich sagen. Ich bin da ein bisschen raus aus dieser Club-Geschichte, muss ich sagen.
Mhm.
Also kann mich da nur noch schwer dafür begeistern. Aber komm, lasst uns zum Ende kommen. Vielleicht kurze Aussicht, was steht euch bei euch jetzt in 2, 3 Sätzen noch nächste Woche, so jetzt in der kommenden Woche an? Mittelaltermarkt am Wochenende, habe ich gehört.
Ich gehe endlich mal wieder auf den Mittelaltermarkt. Dann geht bei mir wieder die Gig-Saison bald los. Das heißt, es geht wieder Proben, viel Band, viel Soli üben. Und ich freue mich aber eigentlich schon drauf und es wird sehr geil.
Sehr gut, Max.
Ja, weiterhin viel Arbeit. Ich stecke ja wieder knöcheltief drin, aber so langsam lichtet es sich. Also wir sind jetzt schon über einen Berg.
Knöcheltief ist ja nicht wirklich tief. Manche stecken bis zum Hals in der Arbeit. Also,
knöcheltief Max, ist voll in Ordnung.
Muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich jetzt not impressed.
Ja, vielleicht hätte ich bis zum Hals sagen müssen, das stimmt. Nee, aber es wird tatsächlich zunehmend besser. Also mit jedem Motiv, was abgedreht ist, wird es entspannter. Und genau.
Ja, okay. Cool.
Ja.
Ich möchte noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge verkünden, nämlich Stolzenfels Sekt, den ich zufällig aufgemacht habe heute, weil es der einzige Alkohol war, der bei mir im Kühlschrank war.
Ah, der Feine hat hier nebenher getrunken, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Stolzenfels Bio
Sekt. Ich auch nicht.
Ich habe kurz vor der Aufnahme auch noch panisch überlegt, ob ich mir irgendwas hole, aber dann liefen wir schon und dann dachte ich, ja, ne, scheiß drauf. By the way, oft der einzige Moment in der Woche, in der ich Alkohol konsumiere.
Ja, same. Deswegen wollte ich das.
Ein Glas Alkohol zum Podcasten.
Ja.
So, aber jetzt ist Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß. Wir sehen uns, wir hören und sehen uns in einer Woche wieder.
Jawohl.
Und genau, macht
das
gut.
Macht das auch gut.
Bis dann. Tschüssikowski.
Ciao.